Ich lese den heutigen Predigttext aus der Lutherbibel 2017, und zwar aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Das Schärflein der Witwe, um das geht es. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das ist ein Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Amen.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke, dass du uns auch heute noch in ihm begegnen willst, dass das, was vor Jahrtausenden aufgeschrieben worden ist, dass das ganz aktuell zu uns heute reden kann. Und darum bitte ich dich. Und bitte, lass uns gut hören, recht hören, dass es uns nicht nur in den Kopf eingeht, sondern auch bis ins Herz durchrutscht. Und dass dein heilsames und lebensspendendes Wort so unser Leben auf gute Weise verändert und prägt. Amen. Liebe Gemeinde, Kollektenreden gibt es heute nicht mehr. Zumindest wüsste ich nicht, wann ich die letzte Kollektenrede gehört hätte. Zu anderen Zeiten waren sie durchaus üblich. Pastor Remmer Jansen beispielsweise verstand sich meisterhaft darauf. Er war ein Prediger, der zu einer Erweckung in Ostfriesland seinen Anteil beigetragen hatte. Und er hatte dazu große Anteile beigetragen, dass es in Strackhold eine opferbereite Missionsgemeinde gab. Und bei einem Missionsfest dort rief er mit folgenden Worten zu einem Missionsopfer auf. Ich ging gestern an einer Weide vorbei. Da brüllten die Kühe. Ich dachte, warum brüllen sie? Sie haben doch gute Weide und frisches Wasser. Da merkte ich, sie wollten gemolken werden. Dann folgte die Anwendung. Ihr habt euch an geistlicher Speise gelabt und den Durst eurer Seele gestillt. Nun wartet ihr darauf zu geben. Alle gut verstanden, ihr Kühe? Damals haben sie es verstanden, so berichten die Annalen, und haben reichlich gegeben. Die kleine Episode, in der Jesus die Menschen beobachtet, wie sie im Tempel in Jerusalem ihre Spenden in einen der dort aufgestellten Opferstöcke werfen, sie wirkt auf den ersten Blick auch so, als wolle Jesus dazu auffordern, eifrig und reichlich zu geben. Ja, mehr noch, eben alles zu spenden, was man besitzt. Und die Jünger werden, als er ihnen das so sagt, vermutlich an die Begegnung mit einem reichen jungen Mann erinnert worden sein. Der hatte von Jesus wissen wollen, wie er denn ganz gewiss ins Reich Gottes eingehen kann. Und nachdem Jesus ihn an die Gebote erinnert hatte und er sagte, na ja, die halte ich schon seit Jugendtagen, da forderte ihn Jesus auf, seinen gesamten Besitz zu geben und ihm nachzufolgen. Und der junge Mann hatte sich enttäuscht umgedreht und war von dannen gezogen, und Jesus hatte ihm traurig hinterher geschaut. Nun hatte es die Witwe da wohl etwas leichter, besaß sie doch nur zwei Schärflein, die hätten gerade mal für ein Mittagessen gereicht. Andererseits, das letzte Hemd geben wir wohl alle nicht gerne, denn dann steht man ja völlig nackt da. Also ob das Jesus gemeint hat? Zeigt sich die Qualität unseres Glaubens daran, wie viel man gibt? Dann erreicht natürlich der die höchste Stufe, der alles gibt, was er besitzt. So handeln noch heute Mönche und Nonnen und Diakonissen und geloben Armut. Und sie haben, das muss man ja auch feststellen, dabei viel Segen bewirkt. Mönche wie Nonnen, wie Diakonissen. Gewiss will Jesus auch darauf aufmerksam machen. Die meisten Menschen, die etwas spenden, bringen nicht wirklich ein Opfer. Es schmerzt sie nicht. Sie geben vom Überfluss. Doch Jesus kritisiert das nicht. Er will ganz gewiss nicht sagen, dass wir jetzt aufhören sollen zu spenden, was wir übrig haben, also was wir verschmerzen können. Denn dann würden viele gute Dinge nicht mehr geschehen, würden viele Projekte nicht mehr finanziert werden. Unzählige Hilfsorganisationen müssten ihren Dienst einstellen, weil eben das nötige Geld nicht mehr zusammenkäme. Damit wäre auch damals der Tempelbetrieb sehr schnell zusammengebrochen. Nein, das war und ist nicht Jesu Anliegen. Genauso wenig, wie er eben von uns allen erwartet, wie Mönche, Nonnen und Diakonissen zu leben, ohne dabei zu sagen, dass es falsch ist, wenn Einzelne sich dazu berufen fühlen. Doch in seiner Beobachtung und dass er seinen Jüngern diese so deutlich mitteilt, damit macht er deutlich, dass unser Spenden nichts ist, worauf wir uns etwas einbilden könnten. Es ist keine besondere Leistung, etwas zu geben, was man eigentlich übrig hat und nicht benötigt. Und Jesus zeigt auf, das Volk Gottes besteht eben nicht aus Menschen, die die Gottesherrschaft finanzieren können. Das Reich Gottes entsteht nicht durch unsere Spenden, mögen sie noch so hoch sein oder einen noch so hohen Prozentsatz unseres Vermögens ausmachen. Als einmal ein Geschäftsmann bei einer Sammlung nur wenig geben wollte, sagte er entschuldigend, es ist diesmal nur das Schärflein der Witwe. Der Sammler hatte sein Gegenüber wohl durchschaut und erwiderte, so viel braucht es gar nicht zu sein. Sie brauchen nicht alles zu geben, was Sie haben. Aber ein spürbares Opfer sollte es schon sein. Ging es Jesus also darum, dass unser Spenden wenigstens etwas wehtun muss? Wo ist da die Grenze? Wo beginnt es weh zu tun? Einem Geizigen tut schon der eine Cent weh, den er in den Klingelbeutel wirft. Andere geben so viel, dass sie selbst in Bredouille geraten und es schmerzt sie dennoch nicht. So hatte ein Teilnehmer an der eben schon erwähnten Veranstaltung mit Remmer Jansen reichlich gegeben. Doch als es dann an das Ende der Veranstaltung ging und er daran dachte, dass er gleich noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren muss, musste er seinem Freund eingestehen, jetzt habe ich nicht mehr genug Geld für die Heimfahrt. Kannst du mir aushelfen? Und Walter Feldkirch, der Vater eines Gemeindemitglieds in Herford und älterer Kollege, den ich dann später dort beerdigen durfte, der erzählte einmal von einem seiner Gemeindemitglieder. Oma Winter, so erzählt er, Oma Winter wohnte weiter weg von der Baptistenkapelle in einem kleinen Dorf und konnte wegen ihres Alters nicht mehr regelmäßig oder eigentlich nur noch selten am Gottesdienst teilnehmen. Darum war sie hoch erfreut, als ich sie an einem schönen Sommertag besuchte. Da ich mich angemeldet hatte, war der Kaffeetisch gedeckt. Als ich mich wieder verabschiedete, überreichte sie mir ein Kuvert mit ihrem monatlichen Missionsopfer. Und während ich den für ihre Verhältnisse hohen Vertrag quittierte, fragte ich sie: Oma Winter, ist das nicht über Ihre Verhältnisse gegeben? Sie antwortete schlicht: Das Reich Gottes steht bei mir an erster Stelle. Und ich fragte: Und die anderen Verpflichtungen? Nun, entgegnete sie, am 1. bekomme ich die Rente. Und am 1. des Monats gebe ich mein Missionsopfer. Am 15. wird das Geld dann meistens knapp. Aber ich handle eben nach dem Bibelwort, trachtet am 1. nach dem Reich Gottes. Wir mögen ob dieses sehr schlichten Verständnisses des Bibelwortes Jesu schmunzeln. Vielleicht oder wahrscheinlich hätte ich der lieben Schwester versucht zu erklären, dass Jesus nicht das Monatsdatum meinte und dass er dabei auch nicht von einem Monatsbeitrag sprach, als er das so gesagt hat, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zuteil. Und das alles sind ja Kleidung und Nahrung, von denen er vorher gesprochen hatte. Und dass wir uns eben um sie nicht sorgen sollen. Und man mag Oma Winter naiv nennen. Doch hat Jesus nicht auch gesagt, dass der ins Himmelreich kommt, der wie ein Kind wird? Wenn ich mir das so recht überlege, dann liegt Oma Winter mit ihrem Verständnis doch recht nahe an dem, was Jesus an dieser Witwe im Tempel so beispielhaft fand und den Jüngern mitgeben wollte, damit sie daraus lernen und damit sie es weitergeben, damit sie diese Geschichte nicht vergessen, sondern sie Teil des Evangeliums wird und damit wir eben dann genauso von dieser Witwe lesen und hören und uns über ihr Tun Gedanken machen. Also, was ist es nun, was Jesus an dieser Frau und ihrem Tun uns vor Augen stellen will? Was zeichnet Oma Winters Schriftauslegung und ihr daraus resultierendes Tun aus? Beide Frauen zeichnet eine große Liebe zu Gott aus. Beide Frauen zeichnet aus, dass sie sich mit ihrem ganzen Leben in Gottes Hand wissen. Sie haben ein scheinbar grenzenloses Vertrauen in ihn. Und sie glauben, dass er schon dafür sorgt, dass sie das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Sie haben Gott, dem Herrn, von ganzem Herzen geliebt, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all ihrer Kraft. So hatte es Jesus nur ein paar Stunden vorher einer anderen Zuhörergruppe gesagt. Jesus hat also diese Witwe gewissermaßen als Prototyp des Menschen gesehen, in dem das Reich Gottes schon beginnt, die sich eben ganz in seinen Dienst stellt, die ihr Leben als Geschenk Gottes ansieht, mit allem, was sie ist und was sie hat, und deshalb sich selbst Gott gibt. Die eben so handelt, wie Paulus es in seinem Brief an die Römer einmal so formuliert hat: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Was wir haben und was wir sind, das haben wir von und sind wir durch Gott. Und Jesus ist es, der uns Gottes Liebe gezeigt und aufgeschlossen hat und der uns an seiner Mission Anteil gibt, der uns in Gottes Herrschaft einfügt, es unter uns, sie unter uns und in uns beginnen lässt. Und das lässt uns frei werden, auch mit Hab und Gut ganz anders umzugehen, als man es gemeinhin tut. Haben, als hätte man nicht, so hat es Paulus einmal formuliert. Besitz ist nicht verboten, er darf uns nur nicht gefangen nehmen. Und wer von außen darauf schaut, dass Menschen so handeln, wie eben Oma Winter oder diese Witwe damals im Tempel in Jerusalem, wer von außen darauf schaut, der mag es naiv nennen oder vielleicht gar dumm. Doch wer sich mit allem um Jesu Willen in Gottes Hand weiß und sich da gut aufgehoben fühlt, der kann doch eigentlich gar nicht anders als fröhlich und frei sich mit allem einbringen in die Sache Jesu. Alles für Gott? Ja, gerne und fröhlich und freiwillig von Herzen und aus Liebe alles für Gott. Denn er zeigt uns schon, was er will und was wir durchaus auch für uns nutzen können und dürfen und was wir benötigen. Und Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nichts schenken. Das ist meine Erfahrung. Und davon erzählt schon die jüdische Tradition, der Talmud. Und damit möchte ich schließen. Dort wird erzählt, wenn die Spendensammler Elasar sahen, verbargen sie sich von ihm. Denn alles, was er bei sich hatte, gab er ihnen. Eines Tages ging Elasar zum Markt, um für seine Tochter die Aussteuer zu kaufen. Als die Spendensammler ihn sahen, verbargen sie sich vor ihm. Er aber ging ihnen eilends hinterher und fragte sie, wofür sammelt ihr? Sie antworteten, für Waisenkinder. Da meinte er gerührt, diese gehen meiner Tochter vor. Und er gab ihnen alles, was er hatte. Nur eine kleine Silbermünze behielt er. Dafür kaufte er Weizen und brachte ihn auf einen Speicher. Als die Tochter am anderen Tag diese Speichertüre öffnete, war der ganze Speicher mit Weizen so übervoll, dass sich die Tür nur schwer öffnen ließ. Da lief sie ins Lehrhaus und rief ihren Vater, komm und sieh, was dir getan hat, der dich liebt. Amen.